Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Paris bleibt also auch in Corona-Zeiten Fashion-Metropole Nummer 1. Aber es gab mal eine Zeit, da hat die Modestadt Paris ganz neidisch nach Berlin geschaut. Da war Berlin globale Fashion-Hauptstadt. In den 1920er, 1930er Jahren nämlich, bis die Nazis die Macht übernommen haben. Darüber geschrieben hat Uwe Westphal in seinem Buch Modemetropole Berlin 1836 bis 1939, Entstehung und Zerstörung der jüdischen Konfektionshäuser. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über diese Zeit gesprochen. Denn das, für diesen Berliner Modeerfolg damals, dass dafür hauptsächlich jüdische ModemacherInnen verantwortlich waren, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, bevor ich sein Buch gelesen habe. Obwohl gerade 20er-Jahre-Partys ziemlich in sind oder es zumindest vor Corona waren und wo so eine Serie wie Babylon Berlin gefeiert wird, auch wegen der Ästhetik und der Mode dieser Zeit. Deshalb war meine erste Frage an Uwe Westphal auch, ob es da vielleicht so eine Art blinden Fleck in der deutschen Geschichte gibt.
Naja, mit dem blinden Fleck ist das ja immer so, den kann man ja ab und zu mal haben und man informiert sich dran und man hat ja in der Regel die Informationsmittel und die Möglichkeiten, und dann ist der blinde Fleck wieder weg. Nun dauert aber dieser blinde Fleck, das ist schon eine große Fläche geworden, seit 1945 an. Und das wirklich ungebrochen bis in unsere Tage hinein, dass nämlich nicht anerkannt wird, dass die Konfektion, die Modeindustrie, die haben darauf hingewiesen, in den 20er Jahren war das ein Riesensektor mit fast 96.000 Beschäftigten in Berlin, was fast die zweitgrößte Industrie der Stadt, dass das einmal stattgefunden hat und dass ab 1933, auch da haben sie darauf hingewiesen, mit den Nazis ein sehr brutales Ende gefunden hat. Man muss sich mal vorstellen, 2700 Firmen waren in Berlin am Haus vom Teilplatz, also genau im Zentrum Berlins, und die haben nicht nur Deutschland, vor allen Dingen Berlin natürlich, aber die haben weltweit dafür gesorgt, dass Berliner Mode zu einem Begriff wurde, der überall sehr geschätzt war. So ein bisschen wie die französische, die Pariser Haute Couture heute ist oder das Mailand oder das New York und London.
Sie haben es gerade gesagt, das war ja wirklich also eine riesige Branche. 2700 jüdische Konfektionshäuser und Modeläden gab es in Berlin. Und eben diese über 90.000 Menschen, die da beschäftigt waren. Wie können diese Erinnerungen an so viele Menschen, an so viele Häuser, wie können die so einfach verschwinden?
Naja, es war tatsächlich nicht einfach, sie verschwinden zu lassen. Denn nach 1945 war die Situation, jeder weiß davon, das Kriegsende war da. Und es gab sehr viele, die sich nicht damit auseinandersetzen wollten, dass zum Beispiel 1946 bis 1949 hin sehr viele Restitutionsanträge gestellt worden sind. Und da haben sich dann die Eigentümer der ehemals jüdischen Firmen einfach stur gestellt und haben so getan, als ginge sie das gar nichts an, als hätten sie nicht auch eine Verpflichtung, nämlich Kapital rückzuerstatten an diejenigen, denen es weggenommen wurde.
Ja, und wie ich in dem Buch gelesen habe, schneidern lassen haben die Nazis sich diese Mode auch von den jüdischen Schneiderinnen in den KZs dann.
Ja, das ist ein sehr entsetzliches Kapitel, das ich jetzt aufgearbeitet habe in dem Buch, nämlich die sogenannten Zwangsarbeitslager in der Nähe der Konzentrationslager. Also da war gerade das große Zwangsarbeitslager in Lodz, wie es heute heißt, früher hieß es Litzmannstadt. Da waren Tausende von Männern und Frauen, wurden dazu gezwungen, Mode für die Nazis zu machen. Und eine der wichtigen Firmen, die dafür gesorgt haben, dass es diese Zwangsarbeitslager gab, war Hugo Boss. Und zum anderen gab es den Namen Josef Neckermann, der für die organisatorische Abwicklung dieser Arbeitslager zuständig war. Das sind ja alles Namen. Hugo Boss kennt heute noch jeder, Neckermann vielleicht nicht mehr, ein großer Versandhauskatalog in den 50er bis 80er Jahren. Aber das waren diejenigen, die diese Zeit so überstanden haben, dass sie mit dem Kapital der jüdischen Vorgänger wirklich auch gearbeitet haben.
Haben sich denn diese Firmen, die Sie gerade angesprochen haben, Hugo Boss, Neckermann, haben die sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt?
Hugo Boss hat Historiker beauftragt und die haben ein Buch darüber schreiben lassen, was die Rolle von Hugo Boss gewesen ist. Mir ist bis heute nicht bekannt, dass Hugo Boss sich zum Beispiel an der ja, Kompensierung von denjenigen, die auch für Hugo Boss in Zwangsarbeitslager oder in den Lagern waren, dass man sich darum gekümmert hat, dass die auch eine ordentliche Pension und Rente bekamen später. Ich glaube, da hat sich Hugo Boss auch drum gedrückt, aber die haben es aufgearbeitet. Nur Josef Neckermann wollte davon überhaupt nichts wissen und hat das auch nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlich erforschen lassen, dieses dunkle Kapitel.
Wie ging es denn dann weiter in den 50er Jahren mit der deutschen Modeszene? Was ist übrig geblieben von dieser ehemaligen pulsierenden Berliner Modehauptstadt, diese jüdisch geprägte Modehauptstadt?
Der Kurfürstendamm selbst, und das kann ich wirklich klar sagen, war eigentlich von 1950, also dieses Wirtschaftswunder, als das angefangen hatte, war eigentlich ein Boulevard der kriminellen sogenannten Arisierer, also derjenigen, die in der Mode tatsächlich Eigentum konfisziert haben, gestohlen haben und mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Das alles passte nicht in dieses Bild von diesem Schaufenster West-Berlin. Und das hat man versucht auch unterzuhalten. Und erstaunlicherweise ist es der Branche eigentlich bis heute gelungen, das so weit unten zu halten und nicht weiter bekannt zu machen.
Hat sich die Berliner Fashion Week mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Klingt jetzt bei Ihnen eher so, als ob sie das nicht gemacht hat.
Ja, Sie ahnen es bereits. Das ist so. Die haben das nicht gemacht. Ich bin die auch unmittelbar und direkt in dieser Frage angegangen. Hatte Ihnen auch angeboten, dass man eine Veranstaltung dazu macht und dass man einfach mal darauf schaut, was für eine Tradition hat Mode in Berlin. Denn man darf nicht vergessen, Tradition ist für Mode was ganz Wichtiges.
Alles ja, ich glaube, die britische Designerin Vivienne Westwood hat ja auch mal gesagt, dass wenn sie neue Mode entwirft, sie erstmal immer in die Geschichtsbücher schaut. Das ist in Deutschland also eher nicht der Fall.
Absolut. Das ist auch was völlig Natürliches, dass man das macht. Denn wo soll man denn seine Ideen herkriegen? Man kann die nicht alleine aus der populären Musik holen oder aus irgendwelchen Zeittrends, die geschaffen werden. Nein, man muss da schon rein in die Geschichte und dann weiß man auch, wie sich so etwas entwickelt hat. Aber nun war diese Geschichte eine rein jüdische Geschichte. Das kann man in Berlin wirklich sagen. Und an das wollte dann auch der German Fashion Council nicht erinnert werden. Und deshalb hat man sich auch da zurückgehalten. Jetzt ist es so, Sie haben es ja angedeutet, die ganze Geschichte zieht aus Berlin weg, geht nach Frankfurt in eine völlig ahistorische, modeahistorische Stadt. Das wird fiskalische Gründe haben, warum das so ist. Aber Berlin hat damit einfach wieder einmal eine Chance vergeben, hier etwas zu schaffen, was einfach auf einem soliden Fundament eigentlich schon seit 1830 beruht, nämlich das, was Berliner Mode mal war. Und das kann man ja durchziehen bis 1933, als eben die Nazi kamen. Das ist ein tragisches Kapitel und ich verstehe bis heute nicht, warum sich Leute, die weit nach dem Krieg geboren wurden, heute immer noch nicht mit diesem Thema in der Modeszene beschäftigen. Das ist mir unbegreiflich.
Findet Uwe Westphal, Autor des Buchs Modemetropole Berlin 1836 bis 1939, Entstehung und Zerstörung der jüdischen Konfektionshäuser.